Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von System Matters, dem zweimal im Monat Rollenspiel-Podcast. Vielleicht schaffen wir es auch noch diesen Monat.
Hey, wir haben schon eine Rätsel online, das heißt, wir sind auf der sicheren Seite.
Na gut, also mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Ich bin der Patrick und der Matthias ist leider krankheitsbedingt nicht dabei.
Und ja, von hier aus nochmal gute Besserung. Also wir hoffen ja, dass er demnächst wieder dabei ist. Aber wir haben ja extra gewartet. Also wir wollten, die Folgen kommen ja jetzt hier in sehr kurzem Abstand. Wir wollten ja das super Special zum 50. machen. Und ja, wir haben es nicht hingekriegt. Also,
ja, aber es ist auch ein verflixter Monat irgendwie.
Naja. Ja, das ist ganz grauenvoll. Also wir kommen auch im Moment zu sehr wenig, muss ich ehrlich sagen. Also es ist wirklich sehr schade. Wir hoffen, durch diese Rätsels vielleicht so ein bisschen mehr Aktivität auf dem Blog zu haben, aber naja, gucken wir mal.
Ja, das Leben ist kein Ponyhof. Aber ja, wie war denn dein Leben in letzter Zeit?
Mein Leben in letzter Zeit, ach du Scheiße.
Okay, was kannst du uns berichten?
Sagen ja, wir okay. So. Zumindest rollenspielerisch kann man doch ein paar nette Sachen erzählen. Also, ich habe mich ja seit einiger Zeit sehr für Gamma World interessiert und ich interessiere mich ja immer noch sehr für Gamma World. Und in der letzten Woche kam dann das zweite Expansion-Set an, und zwar Gamma World Legion of Gold. Und ich muss sagen, das Ganze ist nicht mehr ganz so bescheuert wie das zweite Famine in Fargo. Hier nochmal, es heißt Famine, nicht Farmine. Ich habe mich vertan. Ja, das Ganze geht um eine seltsame Legion aus goldenen Robotern, die ein Dorf überfällt. Und das spielen wir noch. Da bin ich also, das möchte ich unbedingt noch spielen. Ich meine, das mit den Hühnern möchte ich auch noch spielen. Aber Legion of Gold könnte auch die Spieler so fesseln, dass es eigentlich eine interessante Geschichte ist. Da kommt auch demnächst eine Rezi zu, denke ich. So, das ist schon mal, das ist das Erste. Das Zweite ist, früher hat man ja immer noch diese Gamma World Sachen ausgewürfelt, diese Origins. Und mittlerweile gibt es einen Typen, der hat daraus DIN A5 Zettelchen gemacht, die man ziehen kann, wo die einzelnen Statistiken da drauf sind, was die Attacke angeht und so weiter und welche Herkunft man hat. Und das finde ich wirklich sehr toll. Das habe ich unten verlinkt. Und so kann man dann im Grunde sofort starten, denn jeder zieht dann im Grunde so ein Zettelchen raus und hat dann eben sein Origin. Es gibt auch von jedem Origin 2.
Aber das willst du doch aus zwei Dingen zusammen, oder? Du hast doch immer zwei Teile, genau. Die sich zusammen... Und der hat dann beide auf eine Karte draufgepackt.
Nein.
Du
ziehst zwei Karten. Es ist immer okay. Ein Typ auf einer DIN A5 Karte.
Ja.
Also DIN A5 Karte ist gut. Das ist eben eine halbe DIN A4 Seite eben.
Ja, ja.
Und er hat das eigentlich ganz gut gemacht. Das ist ganz toll. Ich habe das unten verlinkt. So, das dritte, was ich noch berichten möchte, ist, dass es mittlerweile neben diesem Gamma World, was fand ich ja ganz interessant mit diesen Karten, die man zieht pro Encounter, die gibt es ja jetzt auch für D&D. Das sind diese Fortune Cards. Und die will ich auf jeden Fall nicht kaufen, weil das ist einfach, ja, das ist Beschiss. Ich zahle nicht $3 für 8 Karten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe schon die Gamma World Karten nicht gekauft, auch wenn ich das Spiel toll finde. Aber zu den Gamma World Karten gab es ja eine Liste. Und Gott sei Dank, es gab genug User, die haben die gesamte D&D Fortune Card Liste online gestellt. Die gibt es im Wizards Forum, auch das habe ich unten verlinkt. Da kann sich jeder mal selber einen Eindruck machen von diesen Karten. Ich habe das beim letzten Rollenspielabend rumgereicht. Ja, Patrick war leider nicht da, Matthias war aber da, er hat sich das Ganze angeguckt und meinte, ja, so aufregend ist es jetzt aber auch nicht. Ich habe da noch nicht alles gelesen, aber ja, ich denke, es ist okay, aber die Gamma World Karten waren doch irgendwie cooler.
Also. Die funktionieren dann genauso? Also benutzt sie am Anfang des Kampfes eine Karte und benutzt sie dann.
Du hast dein eigenes Deck, das baust du dir zusammen und dann ziehst du da die Karten, ja. Also es ist ganz interessant, in den Diskussionen ist wohl die Rede davon, dass das Power-Level gigantisch nach oben gegangen ist und so weiter. Ja, mein Gott, das ist D&D 4, also da ist das Power-Level schon unter
wahrscheinlich
der Decke.
Wahrscheinlich passt es aber auch nicht ganz so in das System wie bei Gamma World, wo das ja noch einen ganz anderen Hintergrund, diese Karten passen ja viel mehr zum Setting als bei D&D.
Wobei das schon, also man sollte sich das mal anschauen. Also einfach nur die Mechanik finde ich einfach sehr nett, um eben auch ein bisschen Abwechslung in diesen Encountern zu haben. Also da gibt es ja irgendwie so Sachen wie, dass man einen Sturmangriff machen kann und man bekommt dann +2 auf den Angriff oder sowas. Ne? Also ganz interessant, schaut euch das mal an. Wir gucken uns diese Karten auch demnächst nochmal genauer an, wenn wir uns auch mit D&D Essentials beschäftigen. Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt und Patrick ist bestimmt ganz heiß darauf, über seine über sein Leben zu erzählen.
Ja, mein Leben ist mitten momentan im Leben nicht so spannend.
Mit Patrick.
Nein, aber ich habe trotz allem, was man sonst zu tun hat, zumindest Anfang des Monats mal ein wenig Zeit gehabt, Dragon Age 2 zu spielen. Das ist herausgekommen. Jetzt ist Matthias leider nicht da. Der hätte es wahrscheinlich jetzt schon zerrissen in diesen 2 Minuten. Also es unterhält mich ganz gut. Ich habe vielleicht auch nicht ganz so den Anspruch, den Matthias da manchmal dran hat. Aber es kommt meines Erachtens wirklich nicht an den ersten Teil dran. Das wird bei mir im Freundeskreis anders gesehen. Einige finden es auch schöner gemacht als den ersten Teil. Ich finde, was das Spiel ja ausgemacht hat, waren Konsequenzen. Und die werden mir einfach nicht deutlich genug. Und am Anfang habe ich mich auch erschlagen gefühlt an Quests. Das war beim ersten Teil ja etwas übersichtlicher von dem Ablauf. Also ich fand es da etwas schöner gemacht. Da waren es dann natürlich weniger Quests, aber die fand ich waren dafür lebendiger und sind dann auch eher im Gedächtnis noch geblieben, als es das momentan der Fall ist. Vom Spielablauf ist es etwas actionorientierter geworden, was den Kampf angeht. Das fand ich jetzt nicht so problematisch, weil gleichzeitig haben die aber meines Erachtens eine wirklich Verbesserung dafür gesorgt, dass man nicht ständig diese langweiligen Trash-Gruppen hatte und das manchmal dann eher an ein Hack and Slay als an ein Rollenspiel erinnert hatte.
Aber das Hauptproblem muss wohl sein bei dem Spiel, dass im Gegensatz zum ersten Teil die Story nicht toll ist. Die Story und die Charaktere sind langweilig.
Ach, das würde ich nicht mal sagen. Also es sind da 2, 3, ich finde diesen, gibt es so einen Varric, also ich meine, wer die Demo gespielt hat, weiß, der erzählt am Anfang die Geschichte des Helden aus der Rückschau. Also ich habe es noch nicht durch, kann auch sein, dass es noch weitergeht, aber der erzählt jedenfalls diese Geschichte und das ist ein ziemlicher Aufschneider und das ist schon ganz witzig, wenn man dann irgendwann sieht, wie der das so hochzieht. Die Story ist nicht so episch in vielen Fällen, weil man einfach in einer Stadt auch als Flüchtling anfängt und dann eben jede Menge Kleinkram da erledigt. Es hat eben nicht so diesen tollen, epischen Hintergrund, den der erste Teil hat, zumindest bei mir bisher nicht. Und wie gesagt, mir fehlen auch so manche Dinge. Wenn man in so einer Stadt spielt, finde ich, ist es auch dann wichtig, dass irgendwie diese Stadt mehr auf einen reagiert. Also das mag zwar auch unrealistisch sein, dass plötzlich die ganze Welt sich ändert, nur weil du da drin bist, aber als Spieler will man sowas ja so ein bisschen erleben. Ja. Und genau das fehlt da so ein bisschen.
Ich glaube, da musst du auf Witcher 2 warten. Also ich glaube, das wird da...
Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ich meine, ich hoffe, dass ich irgendwie dazwischen noch die Zeit habe, den ersten nochmal durchzuspielen, den ich zu meiner Schande noch nicht durch hatte. Ich weiß auch nicht, ob man es für den zweiten braucht. Habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt, würde ich jetzt nicht von ausgehen, aber auch der war ja schon sehr toll.
Ja. Ja, wie gesagt, Dragon Age 2 Bashing gibt es nochmal, wenn der Matthias wieder gesund ist. Da
vielleicht gibt's noch, können wir eine Sonderfolge machen.
Da machen wir auch noch eine Sonderfolge. Also da gibt es ein paar Sachen, die wirklich nicht so toll sind.
Ja, auch ein neues Konzept, ne? Matthias irgendwie hier den, was hatten wir letztens gesehen? Den Stellgleissimulator für Gelsenkirchen Hauptbahnhof.
Ja, genau.
Lassen wir Matthias mal dran und dann...
Ja. Ich mochte aber die Simulation über somalische Piraten viel besser.
Ja,
also, das
stimmt.
Hat mir viel besser gefallen.
Ja, das ist
das
echt
war schon echt toll. Ja.
Schicken wir unsere Soldaten dahin und dann schießen, kannst du in einer Simulation auf unsere Soldaten schießen. Das ist sehr
kannst
schön.
Du so Schiffe überfallen mit einer Bazooka. Ja, ganz toll. Okay. Unser eigentliches Thema heute soll aber nochmal ein Rollenspiel sein. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Märchenrollenspiel Grimm. Ich habe das mit Patrick gespielt vor einiger Zeit, das ist schon länger her, ich glaube letztes Jahr war das.
Vorletztes Jahr.
Letztes Jahr habe ich das mit einer anderen Gruppe gespielt und ich versuche ja diese Tradition einzubauen, dass wir jedes Jahr zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten eine Runde Grimm spielen.
Das hatten wir jetzt einmal.
Ich habe es schon zweimal
gemacht. Ach so, okay.
Und damit ist es schon fast eine Tradition, wenn wir es dreimal schaffen, ist es drin. Also insofern bin ich da schon ganz zufrieden mit mir. Ja, was ist Grimm? Grimm ist ein Märchensetting, also ein Märchenrollenspiel mit einem Twist. Das heißt, diese Märchenfiguren, denen wir da begegnen, sind eher unheimlich oder grausam. Das Ganze ist eigentlich nichts für Kinder, auch wenn die Regeln eigentlich kinderleicht sind. Zumindest kommen sie kinderleicht daher. Der Podcast soll sich in zwei Abschnitte gliedern. Wir wollen uns im ersten Teil ein bisschen mit den Regeln beschäftigen und im zweiten Teil mit dem Setting. Schauen wir uns erstmal die Regeln an. Wie gesagt, die Kinderregeln, die sind tatsächlich sehr einfach. Jeder Charakter wählt hier einen Archetypen. Und das sind dann typische Kinderarchetypen. Wir spielen auch in diesem Rollenspiel Kinder. Das mag für einige nicht ganz so interessant klingen. Ich hab schon Spieler gesehen, die haben eine Abneigung dagegen, Kinder zu spielen. Es ist genauso wie Tiere spielen. Muss man sich eben ein bisschen überwinden. Es ist nämlich eigentlich ein sehr schönes Setting. Und wenn man das wirklich nur One-Shot-mäßig macht, einmal im Jahr, mit ein paar Keksen und mit einem heißen Kakao zu Weihnachten, dann ist das eigentlich sehr nett. Wenn ich das 6 Monate spielen würde, würde ich, glaube ich, auch am Stock.
Das wird auch seinen Flair verlieren. Wir kommen jetzt schon fast zum Setting rüber, aber ich finde, dass die Tatsache, einmal im Jahr dann sozusagen auch naiv kindlich an so manche Dinge heranzugehen, einfach toll ist, wenn man so einem Troll begegnet und ganz treu blöd fragt, weil man ja nur die Geschichten aus der Schule kennt, bist du ein Troll, und dann sich das mit großen Kulleraugen vorstellt, ich fand das einfach eine tolle Abwechslung zu dem sonst sehr, also ja immer irgendwie etwas ernsteren Anspruch, den man sonst so ans Rollenspiel hat, ist das einfach eine tolle Gelegenheit, mal in eine andere Rolle wirklich auch reinzuschlüpfen.
Ja, und wenn wir schon bei den anderen Rollen sind, was kann man überhaupt spielen? Es sind typische Archetypen, die man wählen kann. Man hat den Bully, der eben der Schulaufschläger ist. Man hat den Nerd. Man hat die Sportskanone, den Außenseiter oder das beliebte Kind. Das sind alles Archetypen, die gewählt werden können. Und damit fängt man im Grunde an. Das Ganze spielt auch in der Neuzeit. Ich habe das selber immer in die viktorianische Zeit verlegt, weil das einfach mein Lieblingssetting ist. Und das passt einfach auch besser. Aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Dann kommen wir zu den Fertigkeiten. Im Grunde sind alle Fertigkeiten, die vorhanden sind, sehr kindgerecht benannt, und die gliedern sich dann eben in 3 Klassen. Wir haben einmal die Core-Traits, Playground-Traits und Study-Traits. Unter den Core-Traits fällt sowas wie Coolness, Glück und Fantasie. Playground-Traits, also die die Sandkasten-Fertigkeiten, das sind eben dann sowas Verstecken, Suchen und Prügeln. Und die Study Traits ist eben das, was man in der Schule macht, also Bücherwissen oder Pfadfinder oder auch Spielen. Da hat dann jedes Kind einen Grundwert und darf dann während der Erschaffung noch ein paar zusätzliche Punkte verteilen. So, jetzt kommt, das Interessante ist ja jetzt, was man mit diesen Fertigkeiten machen kann. Wenn man jetzt eine Probe machen möchte, und so funktioniert das System, wenn man eine Probe machen möchte auf eine Fertigkeit, dann sieht man am Grad der Fertigkeit, wie gut man etwas kann. 3 bis 4 ist so ungefähr der Standard. Gewürfelt wird dann mit einer Probe mit einem W6. Und wenn ich jetzt, 2, 3, 4 oder 5 würfle, dann habe ich meine Probe geschafft in dem Wert, den ich in der Fertigkeit habe. Das heißt also, am Beispiel, wenn ich jetzt in das Hexenhaus schleichen möchte und der Spielleiter sagt dann, das erfordert ein Schleichen auf Grad 3. Und ich habe einen Grad 3 in Schleichen und würfle dann mit einem W6 eine 4, dann habe ich das Schleichen erfolgreich auf Grad 3 geschafft. Jetzt kommt aber noch ein kleiner Twist da rein. Dieser Würfel, der kann auch explodieren, so ähnlich wie bei Savage Worlds. Der kann sowohl positiv als auch negativ explodieren. Würfle ich zum Beispiel eine 6, dann gelingt mir der Einsatz der Fertigkeit 1 Grad höher. Danach muss ich dann nochmal würfeln. Und wenn das bei 1 bis 5, wenn ich zwischen 1 bis 5 gewürfelt habe, dann habe ich das 1 Grad höher geschafft. Würfel ich noch eine 6, explodiert der Würfel nochmal, und das geht dann immer so weiter. Es geht aber nur in eine Richtung. In unserer ersten Runde habe ich den Fehler gemacht, dass ich es nicht in eine Richtung gemacht habe. Das habe ich überlesen. Das führte dann dazu, dass eine Spielerin, die sehr viel Glück hatte oder Pech, wie man es nimmt, immer Einsen und Sechsen gewürfelt hat. Und ich sagte noch am Anfang, hey, bei dem Spiel brauchst du nicht viel würfeln. Sie würfelte lange. Okay, Fehler meinerseits. Kam in der zweiten Runde nicht mehr vor.
Das heißt aber, nach unten geht grundsätzlich schon, nur beim ersten Mal dann, oder was?
Genau, du musst, das erste, was du würfelst, ist es eine 6, geht's rauf, ist es eine 1, geht's runter.
Das heißt, wenn du einmal nach unten abgedriftet bist, kannst du nur hoffen, dass es nicht weiter nach unten geht.
Genau, so funktionieren diese Fertigkeiten. Dann gibt es noch was, und zwar gibt es ein Iconic Trait. Das ist sozusagen ein Talent, was eben für mich ganz wichtig ist für den Charakter. Und das ist, den wählt man sich aus diesen Core Traits aus. Das heißt also, man kann entweder Coolness, Fantasie, Glück, Muskeln oder Schneid wählen als sein Iconic Trait. Und wenn ich zum Beispiel Schneid als mein Iconic Trait wähle, dann gelingt mir immer eine Probe auf Schneid automatisch, wenn ich mein Iconic Trait aktiviere. Und aktivieren tut man den dann, indem man im Grunde den Wert um 1 senkt. Das ist ein bisschen komisch, das muss man sich nochmal durchlesen, denn jeder Iconic Trait hat dann nochmal andere Sachen, die man damit machen kann. Außerdem gibt es noch Talente mit weiteren, mit weiteren Vorteilen für den Charakter. Da gibt es dann sowas wie gerne groß und einschüchtern und solche Sachen, die dann eine Fertigkeit erhöhen. Und der Kampf letztendlich funktioniert über konkurrierende Würfe und wer da den höheren Grad hat, gewinnt und fügt dann entsprechend Schaden zu. So, jetzt muss man sagen, diesem Spiel merkt man deutlich seine D20-Vergangenheit an. Das Ganze ist von der Systematik her, also von der Mechanik her, relativ einfach. Ich würfel mit dem W6 und gucke nach, wie gut ich das geschafft habe. Sobald das aber losgeht, dass ich am Spielabend meinen Charakter bauen möchte, geht das Ganze in die Hose, weil das dauert ewig. Ich muss nämlich gucken, was für Talente ich wähle. Ich muss gucken, was ich mit diesen Iconic Traits machen kann und so weiter. Das ist meiner Meinung nach zu viel. Das System ist nett, aber es ist meiner Meinung nach wirklich zu viel. Das ist zu viel, ist gut. Ich brauche keine Talente und so weiter. Eigentlich ist das für einen One-Shot ist das super. Ich habe auch beim ersten Mal habe ich die Spieler ihre Charaktere bauen lassen am Spieltisch. Das hat mir zu lange gedauert. Beim zweiten Mal habe ich Charaktere vorgegeben. Und das lief wesentlich einfacher. Wie gesagt, die Mechanik mit dem Würfeln ist sehr einfach, aber die Charaktererschaffung ist zu komplex, um das sofort loszuspielen. Oder wie siehst du das, Patrick?
Ich habe jetzt hier ganz kurz erzählt. Ehrlich gesagt, es ist bei uns zu lange her, dass ich die Charaktererstellung noch genau im Kopf habe. Ich fand die Typen, die es da ja gab, ganz witzig, so von der Grundeinstellung. Aber also den Nerd und den Sportler und so weiter. Aber ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie lange das gedauert hatte.
Also ich kann nur sagen, es hat mir zu lange gedauert. Ich habe für die andere Gruppe alle Charaktere vorbereitet. Und da saß ich, ja, weiß nicht, 2 Stunden saß ich da, glaube ich, dran für 5 Charaktere oder sowas. Gut, das ist jetzt auch nicht so viel, aber ich fand es nicht so toll.
Das ist auch noch die Frage, weil Charaktererstellung mit mehreren Personen ist ja immer noch die Sache, da müssen mehrere Leute eigentlich in das gleiche Buch reingucken. Also selbst wenn es jetzt nur 20 Minuten pro Charakter oder so bei dir gedauert hat, kommt ja noch dazu, dass dann immer die Wartezeit ist, weil der eine will dann noch nachgucken und der andere will noch nachgucken.
Ja, genau.
Sowas verzögert dann natürlich so ein Spielabend grundsätzlich immer.
Kommen wir jetzt zum angenehmen Teil. Im Grunde das, was das Spiel auch ausmacht. Das Setting. Und das Setting ist wirklich, wirklich sehr schön gelungen. Also im Grunde nimmt man hier die klassischen Märchen der Gebrüder Grimm und der anderen Märchen, die man so kennt, gießt dann zu den ohnehin schon grausigen Geschichten noch ein bisschen Horror dazu. Und dann gibt man den Geschichten noch einen kleinen Twist dabei. Und ja, dann haben wir schon eine sehr interessante Mischung. Beispielsweise gibt's die Bohnenstange, die Jack gefällt hat. Die gibt's nun in der ganzen Märchenwelt, die ist nämlich umgefallen. Und die fungiert im Grunde jetzt als Autobahn. Mit der kann man nämlich durch sämtliche Märchenkönigreiche relativ schnell kommen. Einzige Problem ist nur, in dieser Bohnenranke wohnen Gnome. Und die Gnome wollen dann einen gewissen Wegzoll haben. Außerdem gibt's mehrere Reiche dann in den Grimmlanden. Und man kann hier im Grunde die Schachbretterkönigreiche sich als großes Schachbrett vorstellen, wo ganz viele Herrscher aus sämtlichen Regionen der Welt versammelt sind. Und es sind so viele in dieser Stadt, dass sie nur noch ein ganz kleines Schachbrett haben draußen vor der Stadt. Und das ist dann ihr Königreich. Da gibt es dann Kalifen und Pharaonen und die Könige und was weiß ich nicht alles. Und sobald die Kinder in diese Stadt kommen, dann werden sie umringt von zahllosen Herrschern. Und jeder möchte, dass ein Kind sich in ihr Königreich begibt, damit sie auch jemanden beherrschen können. Denn sie haben überhaupt keinen, den sie beherrschen können. Und so hat dann im Grunde auch unsere Kampagne gestartet, was eine ganz interessante Geschichte ist.
Also wir hatten das ja, wie gesagt, schon etwas länger hergespielt. Was ich interessant fand, ist, dass es so diesen völlig normalen Einstieg gab in der realen Welt, wo man dann eben auch in diese Rolle und dieses kindliche, naive Denken eigentlich sehr schön hineingekommen ist. Und ich muss jetzt überlegen, ich glaube, der Übergang in diese Märchenwelt war dann über einen Tunnel oder irgendwie sowas. Korrigiert.
Ja, genau. Ein so ein Junge wurde entführt und das ganze, das Dorf, das war so eine amerikanische Kleinstadt in den 1890er Jahren und diese Kleinstadt war umringt von so einem unglaublich dunklen Wald und dann gab es da so eine Minenkolonie an so einem Berghang und das war so eine Bergarbeiterstadt.
Genau, und dann ist man jedenfalls in diese andere Welt reingekommen. Und was ich ganz gut fand, war, dass wir vorher darauf vorbereitet waren, also unsere Charaktere, man hat eben irgendwelche Märchengeschichten durchaus schon gehört, wie sich das für Kinder eben irgendwie auch gehört, und ist dann in dieser Welt mit diesen Dingen verbunden worden. Also wie ich schon gesagt habe, dieser Troll, der unter der Brücke lebt, war so das, was mir jetzt am ehesten auch dann hängen geblieben ist, als eine Szene, wo man dann als Kind mit dieser Welt konfrontiert worden ist.
Ja, das habe ich dann dreist geklaut aus der Neil Gaiman-Geschichte, wo dann dieser Junge immer wieder dem Troll begegnet. Und hier lohnt sich vielleicht auch nochmal so einen kleinen Hinweis zu geben, was man sich da noch anlesen kann an Sachen. Also die Gebrüder Grimm-Geschichten sind schon sehr schön, aber es gibt auch ein paar Stories von Neil Gaiman, die wirklich sehr toll sind. Ich verlinke auch unten noch Instructions. Das ist so eine Art Anleitung, was man machen sollte, wenn man sich in einem Märchenreich verirrt. Und dann gibt es natürlich noch diese großartige Serie The Storyteller von Jim Henson. Ganz großartig, habe ich ewig nachgesucht und durch das Rollenspiel habe ich das wiedergefunden, weil ich das mal als Kind gesehen habe. Ganz toll. Definitiv, ja, eine Serie, die man sich angucken muss. Aber ich habe den Patrick jetzt unterbrochen.
Ich glaube, wichtig ist es genau, mit diesen Hintergründen und diesen Sachen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ja auch zu arbeiten. Von daher ist da jetzt auch kein Einwand, dass du da ein paar Literaturtipps gibst. Wichtig ist eben, mit diesen Dingen zu spielen und sie aber auch zum einen etwas zu verfremden, um vielleicht so ein bisschen das Neue da auch reinzubringen. Die Grimm-Lande sind ja jetzt vielleicht nicht gerade die hübsche, bunte Märchenwelt, wie man sie eben kennt, sondern durchaus verfremdet und ein bisschen düsterer. Was dann natürlich das Ziel der Kinder ist irgendwie wieder zurückzukommen nach Hause. Auch da kann man am Anfang noch schön naiv spielen und sagen, ja, ich wohne ja da und da und ich wohne zu Hause und wie komme ich da jetzt wieder hin? Aber irgendwann kommt natürlich der Moment, um zu gucken, wo ist der Rückweg, wie komme ich wieder in die Realität und unsere Realität sozusagen zurück.
Und das war im Grunde auch dann die Geschichte in meiner zweiten Kampagne. Also wir haben zwei Abende dran gespielt, 2-4-Stunden-Abend oder sowas, nicht ganz, vielleicht auch nur 2-3-Stunden-Abende, irgendwie sowas war es. Und da ging es also im Grunde los in den winterlichen Straßen von London und die Kinder waren alle in einem Waisenhaus und dann wurden einmal im Jahr zu Weihnachten gab es dann irgendeine große Aktion für die Kinder im Waisenhaus und in diesem Jahr war es eine Zaubershow mit einem schlechten Magier und die Kinder waren dann die Freiwilligen, die in die Truhe des Magiers reingehen sollten. Und ja, schwuppdiwupp, waren sie in den Grimmlanden gefangen, kamen dann in dieses Schachbretterkönigreich, haben da dann einen Mann getroffen, der ihnen sagte, wie man zurückkommen kann. Und er erzählte ihnen, dass er in seinem Keller hat er einen Automaten stehen. Und meine zweite Vorliebe gilt neben dem viktorianischen Zeitalter auch Automaten. Und in diesem Automaten, der hat die Möglichkeit, einen Zauberspruch aufzuschreiben, mit dem man dann wieder zurück in die normale Welt kommt. Das Problem war nur, dass der Automat nicht vollständig ist. Man braucht nämlich sein mechanisches Herz, sein mechanisches Auge und seine mechanische Zunge. Und die Kinder machten sich dann auf den Weg, eben diese drei Gegenstände zu sammeln. Also im Grunde eine klassische Questgeschichte mit schönen einzelnen Dingern, die man dann auch schön an einem Abend dann immer abspielen kann. Das Herz hatte dann ein Riese eingepflanzt und man musste dann zuerst das richtige Herz des Riesen suchen und anschließend dann in den Riesen reinklettern, um dann sein Herz rauszuschneiden und ihm dann das richtige Herz einsetzen und das mechanische Herz rausnehmen. Und ja, wer den Storyteller kennt, kennt die Geschichte auch mit dem herzlosen Riesen. Die zweite Sache mit dem Auge, das waren dann die drei Greinen aus der griechischen Mythologie. Die hatten dann nur noch ein mechanisches Auge und da konnte man dann versuchen, ihnen ein richtiges Auge dann zum Handel anzubieten oder ihnen das mechanische Auge eben klauen. Und letztendlich die Zunge, die war dann unter dem Meer. Da gab es dann die Hexe, die, wie in der kleinen Meerjungfrau ja bekannt, die Zungen sammelt. Und die hat dann auch eben diese mechanische Zunge gehabt. Und da musste man sich dann mit der tentakligen Meerhexe auseinandersetzen. Was die Spieler aber auch gut geschafft haben und sich auch tapfer gegen die Seetrolle verteidigt haben. Ja, und am Ende konnten die dann den Automaten wieder zusammenführen. Während dieser Geschichte wurden sie dann noch verfolgt von den drei Frauen des Erlkönigs, die Kinder unbedingt in der Märchenwelt haben wollten, weil der Erlkönig Gefallen an ihnen gefunden hat. Aber das kam gar nicht mehr so zum Zuge, weil dann irgendwann die Zeit wegrannte. Letztendlich aber, das ist ein sehr nettes Setting. Also, wie gesagt, es gibt da diverse Twists mit Hänsel und Gretel, die zum Beispiel, nachdem sie die Hexe gegessen haben, jetzt Geschmack an Menschenfleisch gefunden haben und dann eben auch weiterhin das Lebkuchenhaus betreiben und darauf warten, dass sich ahnungslose Reisende darin verirren. Rapunzel in ihrem Turm ist jetzt mit Spinnen gefüllt. Humpty Dumpty, der von der Mauer gefallen ist, wurde notdürftig wieder zusammengeflickt und der ist jetzt Rotten King. Das heißt, er regiert dieses Märchenreich mit eiserner Hand. Cinderella ist seine Königin und sie hat ihre drei Schwestern versklavt und peitscht sie aus. Also es ist schon eine sehr, sehr böse Märchenwelt, die aber auch dadurch sehr reizvoll wirkt.
Wobei ich noch sagen muss, als das zum Ende actionhaltiger wurde, hat es für mich so, ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber das ist, glaube ich, auch eine persönliche Einschätzung des Ganzen, weil für mich, vielleicht auch, weil man das erste Mal sowas gespielt hat, eben dieses, das Charakterspiel interessanter war als das Kämpfen gegen Monster oder die Hexe oder was man da auch immer hat, sondern einfach dieses Schlüpfen in eine völlig andere Rolle. Ich fand es einfach mal sehr interessant, dieses auszuprobieren und das auch mal so zu spielen.
Also damit wären wir im Grunde beim Hauptpunkt. Also wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, das Regelsystem gefällt mir da überhaupt nicht zu. Das ist Schrott. Ich würde sagen, nimmt Fate und macht dann Kinder und dann kann man, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte spielen. Stimmt, was ich auch überhaupt nicht gut finde, ist, es gibt noch nicht mal ein Abenteuer in dem Buch. Das ist, also das finde ich ziemlich schwach. Es gibt überhaupt kein Abenteuer dazu. Ich glaube, es gab mal irgendwann ein D20-Abenteuer zum Kennenlernen von Grimm, aber das gibt es irgendwie nicht im Internet. Also das fand ich ziemlich schwach. Ich hoffe, dass da Kleine Ängste irgendwie mehr zu bieten hat, zumindest vom Abenteuer her. Ja, das hat mir nicht gefallen. Was mir auch nicht gefallen hat, ist, dass es die schlechteste Buchbindung ist, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ich habe damals, ich habe das Ding schon länger hier rumliegen, habe ich das Buch gekauft und das war auch nicht billig. Und es ist jetzt auch unglaublich teuer geworden, meine ich. Also es ist wirklich so ein Sammelding und das Ganze gibt es auch nur noch als PDF. Und auch das PDF, meine ich, war ziemlich teuer. Aber die Buchbindung, also das ist schon, die Bindung ist schon gebrochen in der Mitte. Da muss man ganz, ganz vorsichtig blättern. Wirklich ganz schlecht. Sonst vom Artwork her ist das Ganze eigentlich sehr nett. Also das ist wirklich sehr schön. Das ganze Buch startet mit so einer netten Geschichte, die da ein bisschen Einblick gibt in die Grimmlande. Ja, und wie gesagt, nehmt ein anderes System. Fate passt da perfekt, weil man dann auch eben gemeinsam die Märchengeschichte erzählt. Märchen gehört zu den Klischees überhaupt. Das heißt, da kann jeder Spieler was zu beitragen zu der Geschichte. Mit Fate funktioniert das, denke ich, wesentlich besser. Das war das Grimm-Rollenspiel. Ich hoffe, wir konnten vom Setting her was Interessantes erzählen. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, auch wenn man eben das System nicht nimmt oder vielleicht findet man doch Gefallen daran, wenn man es eben ein bisschen, regelintensiver haben möchte. Das System bietet auf jeden Fall da die Möglichkeiten zu. Insgesamt ist es aber ein wirklich sehr nettes Setting und ich glaube, darauf kommt es auch dabei an. Ich bin sehr gespannt, wie Feder und Schwerts Übersetzung von Kleine Ängste aussehen wird. Tangiert ja dasselbe Setting und es soll aber mit einem einfacheren System daherkommen und das könnte dann vielleicht auch der Weg sein, in diese Richtung könnte man dann auch Grimm spielen. Letztendlich hoffe ich aber, dass wir hier auch ein bisschen das System vorstellen konnten und ja. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es als Spielart eigentlich ganz nett. Ich mag diese Märchengeschichten, gerade diese dunklen Märchengeschichten. Da gibt es noch eine schöne Sammlung von Kurzgeschichten. Das kann ich noch unten verlinken. Auch so ein paar Ideen, wie man das, was man noch lesen könnte dazu. Ich hatte mich mal länger damit beschäftigt. Das ist wirklich sehr nett. Ja, das war unsere Vorstellung zu Grimm. Patrick, möchtest du noch was sagen?
Nee, zu Grimm nicht mehr, aber wir haben schon länger nicht mehr auf unser iTunes, auf den iTunes-Account geguckt und haben zwei neue 5-Sterne-Bewertungen bekommen, für die wir uns natürlich herzlich bedanken. Der Markus T. hat von einem Freund von uns erfahren und kann nicht mehr aufhören, sie zu hören. Jeden Freitag wartet er darauf, dass eine neue Folge stand. Das schaffen wir ja nicht ganz jeden Freitag.
Eigentlich lohnt es sich nur noch in der letzten Woche des Monats reinzuschauen.
Ja, irgendwann ändert sich das hoffentlich bestimmt auch wieder. Und etwas länger hat Sire Godefroy darauf geantwortet, der zum einen meint, das wäre hier ein Gespräch unter Kumpels, Kollegen, die eben Ahnung haben, wovon sie sprechen, aber man einfach so ein bisschen zuhören kann. Ich finde, das ist ganz nett beschrieben. Ich glaube, das war auch die Intention, die wir anfangs dabei hatten.
Eigentlich hassen wir uns alle. Das ist das ganze Geheimnis.
Ja, ich bin auch froh, wenn ich das jetzt gleich wieder ausmachen kann hier. Und weil wir ja gerade schon mal überlegt hatten, hier Soundeffekte, also vielleicht sollten wir doch keinen Soundeffekt bei John Wick einführen, das findet er nämlich ganz positiv, dass wir auf Soundeffekte und Gimmicks und so weiter verzichtet haben. Wäre auch ein bisschen komisch.
John Wick zum Beispiel. Aber ich finde den System Matters Tusch eigentlich immer noch toll.
Tja, das...
Okay, ja, ansonsten gibt es ja noch die RPC, die im Mai stattfindet, Anfang Mai. Aller Voraussicht nach wird ja wieder Ende April die beiden Folgen erscheinen und dann ist es ein bisschen kurzfristig, darauf hinzuweisen. Wir wissen noch nicht, wann genau wir alle drei da sind, ob wir überhaupt alle drei da sind. Ich werde auf jeden Fall Samstag irgendwo am Pegasus-Stand zu finden sein.
Ich habe jetzt die Umfrage im Freundeskreis gestartet, aber ich denke mal Samstag oder Sonntag. Na gut, anders geht's auch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall auch da sein.
Und ich weiß zwar nicht, warum man uns treffen möchte, aber wie dem auch sei, es ist natürlich immer ganz nett auf der RPC.
Ja, und ich glaube, wir gehen dann im April dann trotzdem noch mal kurz darauf ein, so vielleicht ganz kurz meine schon viel zu lange Einkaufsliste mal durchzugehen und was es so Neues gibt, was man vorher schon gehört hat. Und danach gibt es natürlich wie immer auch eine Nachberichterstattung.
Ja, ich denke auch. Ansonsten noch mal darauf hingewiesen, mit diesen Rezis haben wir ein neues Format gestartet, wo es dann auch um kürzere Podcasts geht, die immer von einer Person gesprochen werden, wo dann Rollenspielprodukte vorgestellt werden, die eben nicht zu den normalen Episoden passen. Also am Beispiel Gamma World kann man da sagen, ich fand's im Grunde sinnlos, nochmal eine Gamma World-Folge zu machen mit allen drei Leuten, wo wir dann im Grunde nochmal dasselbe Spiel vorstellen. Also da dachte ich mir, hey, machen wir daraus doch eine Rezi und dann mal gucken, ob das so ankommt bei den Leuten.
Ja, ich meine, wir gehen ja sonst immer schon in den ersten 5 Minuten kurz gegebenenfalls auf Neuerscheinungen ein, aber ich finde, also das Ziel ist ja mit diesen Rezis eben in 10 Minuten ungefähr, das länger sollen die ja auch nie werden, genauer auf neue Produkte einzugehen für die Leute, die eben diese Sachen interessieren und die dann auch schneller
finden. Genau, außerdem ist das ein bisschen mehr Leben im Podcast und im Blog, der sonst ja nur alle... Ja, die letzten 3 Tage im Monat gefüllt wird.
Wir sind der 2-mal im Monat Podcast. So musst du das verkaufen. Da müssen wir nochmal an der Marketingstrategie arbeiten.
Ja, ansonsten danke nochmal an alle Leute, die uns hier flattern. Und wir hoffen, dass wir auch weiterhin hier mit großartigen Episoden auftreten können. Und man hört sich. Bis dann.
Tschüss.